Jetzt kümmern wir uns um unsere Zähne. Hallo SWR3-Land, her mit euren Fragen. Antworten kommen in dieser ganzen Stunde von Professor Falk Schwendicke, Direktor der Klinik für Zahnerhaltung und Parodontologie an der Uni München. Ist uns jetzt live zugeschaltet. Hallo Herr Schwendicke, Sie können keine Angst vor Zahnärzten haben.
Hallo, ich grüße Sie. Doch, habe ich doch. Ich gehe auch nicht gerne zum Zahnarzt. Aber was sein muss, muss sein.
Sie haben doch bestimmt einen Kollegen, der das dann macht, oder? Dem, den Sie am meisten vertrauen.
Das ist so. Das ist bei Zahnärzten aber auch ganz schwer. Selber kann man da ganz schlecht Hand anlegen.
Um Gottes Willen. Also, legen wir los. Es ist schon viele Fragen aus SWR3-Land da. Christina aus Nordheim, mach mal den Anfang. Was willst du wissen?
Warum ich so schlechte Zähne habe, obwohl ich ja immer darauf achte, dass ich wirklich jeden Tag morgens und abends die Zähne putze und wenn dazwischen irgendwas ist, dann auch. Ich kriege dieses Jahr 3 Zähne gezogen, weil die Basis inzwischen so schlecht ist, dass sie nicht mehr gerettet werden können, obwohl ich wirklich 2-mal im Jahr zum Zahnarzt gehe. Und mein Mann putzt seine Zähne 1-mal am Tag und hat nie Probleme und hat auch keinen Mundgeruch oder sonst irgendwas. Woran kann das bitte liegen? Und warum ist das so unfair?
Warum ist die Welt unfair?
Ja, die letztere Frage ist zu weit gefasst. Ich konzentriere mich auf die Zähne. Das, was die Hörerin beschreibt, scheint eine Parodontitis zu sein. Das heißt eine Zahnbettentzündung, möglicherweise noch nicht strukturiert behandelt. Wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten, das muss man dann nur auch machen. Und wir wissen leider, dass die Behandlungsintensität für die Parodontitis noch nicht so ist in vielen Praxen, wie sie vielleicht sein könnte. Das heißt einfach vielleicht den Zahnarzt mal ganz aktiv darauf ansprechen. Ist das eine Parodontitis? Was wollen Sie dagegen aktiv tun? Ihr Mann hat vielleicht keine Parodontitis. Das hat genetische Gründe, das hat ganz verschiedene Gründe, das müsste man sich jetzt individuell bei Ihnen angucken, jetzt nicht per Ferndiagnose hinkriegt, aber der braucht das dann vielleicht nicht, diese Paro-Behandlung, der hat dann vielleicht andere Probleme. Insofern einfach den Zahnarzt mal fragen und vielleicht die Parodontitis behandeln lassen.
Ist das eine schmerzhafte Sache oder wie geht das?
Das ist das Fiese bei den Zahnerkrankungen. Meistens sind die nicht schmerzhaft, bis es ganz, ganz schlimm ist. Sowohl bei der Karies als auch bei der Parodontitis. Und die letztere, die Paro, ist eigentlich gar nicht schmerzhaft. Das merken Sie eigentlich erst, wenn Sie Mundgeruch, lockere Zähne, Zahnfleischrückgang kriegen.
Moritz aus Metzingen zofft sich wegen einer Frage immer wieder mit seiner Verlobten.
Ich bin überzeugter Zahnreinigungsgänger. Alle 6 Monate, aller spätestens ist es soweit und ich renne dahin und lasse mir die Steine schrubben. Meine Verlobte sagt, das wäre totaler Schwachsinn, weil die Zähne haben eine natürliche Schutzschicht und mögen das gar nicht, wenn sie so oft gereinigt werden und wenn da so eingegriffen wird. Deswegen einmal die Frage an den Profi. Was sagst du dazu?
Hat die Verlobte recht oder er?
Ja, muss ich leider der Verlobten nicht recht geben, auch wenn ich sie nicht kenne. Also die Zähne haben in dem Sinne keine natürliche Schutzschicht. Man hat eine äußere Schicht, wo sich Fluoride einlagern, die entfernt man aber auch nicht mit der Zahnreinigung. Wenn das so wäre mit der Schutzschicht, dann müssen wir uns eigentlich auch keine Zähne putzen. Insofern, die Zahnreinigung macht ja im ersten Schritt als reine Reinigung nichts anderes, als da zu putzen, wo wir nicht hinkommen, beziehungsweise die Dinge wegzuputzen, die man mit der Zahnbürste nicht wegkriegt, nämlich harte Belege, teilweise unterm Zahnfleisch und so weiter. Genau die Dinge, die dann die Parodontitis von der Hörerin davor produzieren und das kriegen sie zu Hause nicht hin, das kriegt auch ihre Verlobte nicht hin. Insofern, nein, Zahnreinigung ist schon deutlich mehr als nur das Zähneputzen und auch sinnvoll.
Und das sagen Sie natürlich nicht nur, weil Zahnärzte auch Zahnreinigungen verkaufen wollen.
Das sage ich nicht nur. Natürlich ist da auch ein wirtschaftlicher Aspekt dabei. Ich glaube, da muss man keinen Hehl draus machen. Aber wir haben Daten, es sind jetzt nicht unendlich viele Daten, Daten von Langzeitstudien, vor allen Dingen aus Skandinavien, die ganz klar zeigen, regelmäßige Zahnreinigung verhindert Karies und Zahnverluste. Und es gibt mittlerweile nicht umsonst eine ganze Menge Praxen, die sagen, wenn du regelmäßig zur Zahnreinigung kommst, dann kann ich dir beispielsweise eine längere Garantie auf irgendwelche Kronen, Teilkronen oder sonst was geben, also auf laborgefertigte Arbeiten, weil ich weiß, dass die länger halten werden. Denn wir kümmern uns um diese Dinge dann auch.
Welche Zahnbürste ist besser, elektrisch oder manuell?
Für die allermeisten elektrisch. Manuell kriegen die allermeisten es nicht ganz so gut hin wie mit der elektrischen.
Was bringt Zahnseide wirklich? Die kann ich doch sicher weglassen.
Können sie nicht, weil sie einfach nicht zwischen die Zähne kommen. Das heißt also Zahnseide einmal am Tag oder Interdentalraumbürsten, je nachdem wie viel Platz zwischen den Zähnen ist, ist schon sehr sinnvoll. Gibt es auch gute Daten, gerade aus der letzten deutschen Mundgesundheitsstudie.
Mundspülung sinnvoll oder unnötig?
Weder noch. Mundspülung für spezielle Indikationen, für spezielle Patienten nach einer OP oder mit festsitzenden Zahnspangen oder so. Nicht jeder braucht eine Mundspülung.
Fluorid, ja oder nein?
Absolutes Ja. Fluorid ist ganz entscheidend für den Kariesschutz. Macht ungefähr 50-60% des Effekts der Zähne, des Zähneputzens aus. Wenn Sie Fluorid weglassen, ist das Zähneputzen nur noch halb so wirksam.
Viele dieser Fragen kommen übrigens auch von Leuten aus SWR3-Land. Ich werde jetzt mal ausführlicher. Ich hatte hier nur stehen Zunge mitputzen, ja oder nein. Aber jetzt zum Beispiel Susanne aus Mülheim schreibt, viele führen eine Zungenreinigung durch, teilweise dann auch mit so extra Bürsten. Ist das sinnvoll und warum sollte man das machen?
man kann das machen, gibt nicht viele Daten dazu, man kann das machen, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel Probleme mit Mundgeruch hat, weil wir wissen, dass ein häufiger Typ des Mundgeruchs aus dem Mund kommt, also andere Mundgeruchsarten kommen aus dem Magen, aus dem Verdauungstrakt und so weiter, und wenn es wirklich oraler Mundgeruch ist, dann ist der Zungengrund und die Zunge selbst ein gutes Reservoir, da leben Milliarden von Bakterien und dann kann man dort auch putzen. Nicht jeder muss sich allerdings mit dem Zungenschrubber die Zunge dann entsprechend reinigen.
Wir alle haben Milliarden Bakterien allein auf der Zunge?
Ja.
Ist auch eine richtig leckere Stunde, ne? In SWR3.
Ist so.
Ich war vor kurzem bei einem neuen Zahnarzt, schreibt Isabel, und habe darum gebeten, auch den Zahnstein zu entfernen. Die Zahnärztin meinte, die Krankenkasse bezahlt nur die Entfernung des Zahnsteins an den vorderen Zähnen. Das habe ich davor noch nie gehört. Stimmt das?
Die Krankenkasse bezahlt nur die Entfernung des Zahnsteins. Punkt. Wenn Zahnstein woanders ist, bezahlt die Krankenkasse das auch. Allerdings ist es eben dann wirklich nur die Entfernung des Zahnsteins. Das ist dann nicht unbedingt, dass da noch eine tiefergehende Reinigung erfolgt oder poliert wird großartig oder so, sondern es ist wirklich dann nur eine Zahnsteinentfernung. Da geht die Zahnreinigung, über die wir vorhin gesprochen haben, eben weiter. Deshalb ist es eine reine Privatleistung.
Mhm. Diese Whitening Stripes sehe ich ständig auf TikTok, ist eine weitere Frage aus SWR3-Land. Bringen die wirklich was?
Nein. Die bringen nichts, weil sie von der Konzentration her so begrenzt sind, dass sie die wahrscheinlich über Jahre auf ihre Zähne raufkleben müssen, damit die wirklich ernsthaft Whitening machen. Es ist so wie viele Dinge in Social Media, dass man da einfach ein gutes Marketinginstrument gefunden hat, aber damit werden sie nicht viel erreichen, weil die Idee an diesen Whitening Strips ist, dass die wirklich Aufhellung machen, also ähnlich wie das zahnärztliche Bleaching, aber mit einer Konzentration, die um den Faktor 10 bis 100 niedriger ist, und dementsprechend werden sie nicht viel damit erreichen können.
Gibt es eine Möglichkeit, Herr Schwendicke, Karies frühzeitig selbst zu erkennen?
Jein. Also Sie können natürlich sehr genau in Ihren Mund gucken. Manchmal sieht man die kariösen Stellen auch, wenn sie zum Beispiel auf der Kauffläche oder den Außenflächen auftauchen. Das sind aber mittlerweile nicht mehr die üblichsten Flächen. Zumindest bei Erwachsenen sind vor allen Dingen die Zahnzwischenräume betroffen. Und da können Sie ganz schlecht reingucken. Da kann selbst der Zahnarzt nur begrenzt reingucken, weshalb er ja ganz oft dann auch Röntgenbilder macht oder andere Techniken nutzt, um dort früh Karies zu entdecken.
Gibt's für Erwachsene eine diskrete Alternative zur Zahnspange? Fragt Nathalie. Sie hat es als Jugendliche nicht für notwendig erachtet. Jetzt wird sie gerne die vier vorderen unteren Zähne richtig schön wieder in die Reihe bringen. Ist es mit Mitte 30 dafür zu spät?
Nein. Per se ist heutzutage Kieferorthopädie auch im Erwachsenenalter kein Problem. Da gibt es gute Daten dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zähne zu bewegen. Ist jetzt aus der Ferne ganz schwierig, was man dort wirklich machen muss. Wenn es kleine Fehlstellungen sind, kann man das heute mit solchen transparenten Schienen, sogenannte Aligner, machen, wo man eine Serie von Schienen, die dann schrittweise die Zähne irgendwo hin befördern, benutzt. Das ist zum Beispiel gar nicht sichtbar. Die Alternative ist teilweise festsitzende oder herausnehmbare Kieferorthopädie, die man auch zum Beispiel bei den festsitzenden Applikationen im Zungenbereich ankleben kann. Dann wird es aber aufwendiger, dann wird es auch schon ein bisschen teurer und ein bisschen komplizierter. Also wenn man interessiert ist, einfach mal zum Kieferorthopäden, zur Kieferorthopädin gehen und sich dort beraten lassen.
Soko aus Steinheim an der Mur fragt, sind alle Zahnpasten grundsätzlich gleich gut oder bekommt man bei teureren Produkten wirklich eine bessere Pflege?
Letzteres nein. Wenn Sie mal in die Stiftung Warentests gucken, da sind ganz oft die günstigen Zahnpasten sogar die gar nicht schlecht abschneiden. Eine Zahnpasta sollte ein paar Grundelemente beinhalten und ein paar Grundcharakteristika. Sie sollte erstens Fluorid enthalten, die erwachsenen Zahnpasten immer so um die 1500 ppm, immer ganz leicht drunter. Das ist das Maximum, was so eine Zahnpasta enthalten darf, eine normale Zahnpasta, und das sollte sie auch enthalten. Und sie sollte nicht ganz so abrasiv sein. Das heißt also, da muss man dann nachgucken, das steht meistens nicht drauf, aber im Internet findet man das raus, der sogenannte relative Dentinabrasivwert. Abrasionswert, der RDA-Wert, der sollte nicht wahnsinnig hoch, also nicht weit über 50 oder 60 sein, weil die sonst ziemlich viel Zahnsubstanz abschrubbeln.
Harte Borsten putzen schon besser als weiche, oder?
Das ist sehr umstritten, ob nun wirklich harte Borsten besser sind als weiche. Es gibt die Theorie, dass weiche Borsten weniger Schäden machen. Umgekehrt gibt es Studien, die zeigen, dass die weichen Borsten mehr Fläche am Zahn belegen und deshalb auch dort Schäden machen. Am Ende ist es wahrscheinlich eine Sache des persönlichen Geschmacks.
Ich putze zweimal täglich zwischen 6 bis 8 Minuten mit einer elektrischen Zahnbürste, schreibt Chiara aus Bonn. Kann man zu viel Zähne putzen? Können die Zähne geschädigt werden dadurch?
Ja, können sie. Wenn sie wirklich so lange putzen, vielleicht dann noch mit so einer aufhellenden und abschrubbelnden Zahnpasta, dann ist es durchaus möglich, dass sie die Zähne, die Zahnhartsubstanz und auch das Zahnfleisch beschädigen. Also 8 Minuten finde ich schon sehr, sehr lange.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei gesunden Zähnen? Fragt Beate.
eine große Rolle. Wir haben mittlerweile verstanden, dass es nicht nur bei der Karies wichtig ist, da ist es ja ganz eingängig. Karies wird durch Zucker verursacht, weil die Bakterien diesen Zucker zu Säure verstoffwechseln und dadurch die Zähne eben sich auflösen, wenn man es mal ganz platt sagen will. Aber auch für die Zahnbetterkrankung, für die Parodontitis wissen wir, dass eine gesunde Ernährung eine große Rolle spielt. Das heißt, nicht so kohlenhydratreich, nicht ganz so viel zuckerweißes Brot und so weiter und so fort. Eher klassisch gesunde Ernährung, also grüne Ernährung mit vielen Antioxidantien und so weiter. Jetzt kann man nicht sagen, iss mehr Salat, dann hast du keine Parodontitis mehr, aber fast in die Richtung geht es. Das heißt also, wir haben verstanden, auch die gesamten Munderkrankungen profitieren von einer gesunden Ernährung.
Wir machen noch eine und haben dann ja auch noch eine Runde in ein paar Minuten. In meinem Bekanntenkreis, das schreibt Chantal, sind mehrere Veganer. Ich beobachte, dass nach circa 2 Jahren viele davon Zahnprobleme bekommen. Ist das nur Zufall?
Nein, das ist kein Zufall, weil sie, wenn sie wirklich sich nicht supplementieren als Veganer, ihnen bestimmte Nährstoffe fehlen. Und diese Nährstoffe und diesen Nährstoffmangel, den sieht man dann sehr oft als allererstes unter anderem am Zahnfleisch und an den Zähnen. Das wissen wir noch von den Seefahrern, denen eben nach längeren Kreuzfahrten vor 500 Jahren dann ganz schnell die Zähne ausgefallen sind, weil sie zum Beispiel Vitamin C-Mangel hatten. Die haben ja alle nur irgendwelche Trockenfische gegessen, die eben haltbar waren so lange. Und dann haben die durch den Vitamin C-Mangel als allererstes Zahnprobleme bekommen. Und das ist bei den Veganern, wenn man sich nicht eben dann versucht, auch die anderen Nährstoffe irgendwo herzuholen, nicht ganz unähnlich.
Letzte Frage. Gibt es eine Frage im Zahnbereich, die Sie nicht beantworten können?
Oh, bestimmt. Sie können ja nur weiterfragen. Mal gucken.
Machen wir, Herr Schwensicke. Basti, frag doch mal den Fachmann, wie man einen guten Zahnarzt erkennen kann, beziehungsweise wie man einen schlechten erkennt. Philipp aus Kempfelbach, ich mag die Frage sehr.
Das ist aber eine schwere Frage. Sie haben vorhin noch gesagt, Sie finden eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ja. Vielleicht ist das die hier. Also was würde ich mir anschauen? Ich würde mir anschauen, macht er eine gründliche Diagnostik, wenn ich das erste Mal dort im Stuhl sitze? Das heißt, also schaut er sich die Zähne gründlich an, macht er eventuell auch Röntgenbilder oder fragt danach? Für die allermeisten Patienten, die zunächst das erste Mal zu mir kommen, würde ich das zum Beispiel tun. Gibt es da eine strukturierte Aufklärung über die Dinge, die notwendig sind oder vielleicht auch nicht notwendig sind, und werde ich dann, wenn ich durchbehandelt worden bin, in ein entsprechendes Recall-Konzept eingebettet. Das heißt also, dass eine unterstützende zahnerhaltende Therapie stattfindet und das nicht nur so ein One-Time-Job war. Das sind Dinge, die mir wichtig wären.
Mein Sohn Vincent ist 9, schreibt mir ja aus Giengen an der Brenz. Vincent möchte gerne wissen, was schadet denn den Zähnen am meisten? Ich verstehe das so, welche Süßigkeit ist denn gerade noch okay? Jetzt kommen Sie nicht mit Linsenchips.
Ja. Also per se ist es so, dass natürlich alle Süßigkeiten, die wirklich Zucker enthalten, und das kann auch Fruchtzucker sein, Karies verursachen können. Besonders schädlich sind natürlich Sachen, die klebrig sind, weil die sehr lange an den Zähnen bleiben. Und wir wissen mittlerweile auch, vor allen Dingen Süßgetränke, zuckersüße Getränke, das ist, weil sie oftmals zusätzlich auch noch Säure enthalten, der Killer für die Zähne und ja auch nicht nur für die Zähne, sondern auch den Rest des Körpers.
Was kann ich gegen freiliegende Zahnhälse machen? Gibt es denn Gel oder irgendwas, was dem Wiederaufbau zugutekommt? Wir hatten schon davon, dass viele vielleicht sogar zu viel schrubben und das Zahnfleisch, ja, kriegt man das zurück? Fragt Karin.
Nein, das ist wirklich ein Problem. Bei den allermeisten Patienten ist es sehr schwer, dass man das wieder in irgendeiner Weise zurückkriegt. Das kommt auch nicht spontan wieder. Sie können vielleicht Ihre Putztechnik anpassen und dann geht es nicht weiter. Das wäre ja schon mal was. Für einige wenige Fälle kann man mit sogenannten parodontalchirurgischen Eingriffen, also dadurch, dass man das Zahnfleisch irgendwie versucht, entweder wieder zusammenzuschieben und dann chirurgisch zu verankern oder durch ein kleines Transplantat aus dem Gaumen oder so wieder reparieren. Aber das geht nur für sehr bestimmte, enge Fälle. Und bei den allermeisten Patienten, die Zahnfleischrückgang haben, muss man sagen, da kann man in dem Moment gar nicht so unendlich viel gegen tun. Das Wichtigste wäre zu verhindern, dass es weitergeht.
Patricia Glaser aus Firnheim schreibt, was auch viele andere schreiben, ich knirsche nachts sehr mit den Zähnen, trage auch seit Jahren eine Schiene. Was ist denn da der beste Tipp? Stressabbau klingt immer so salopp, aber davon kommt es doch, oder?
Davon kommt es, wenn sie trotz der Schiene noch knirschen. Es gibt Patienten, die knirschen mit ihren Zähnen, weil sie gewisse Fehlstellungen haben. Da kann man natürlich was gegen tun zahnärztlich. Die Schiene sollte diese Fehlstellungen ja aber auch beheben und es gibt verschiedenste Schienentypen, je nachdem, welches Problem ich habe. Wenn das alles vernünftig ist, dann sollte man möglicherweise nicht mehr ganz so stark knirschen oder eben, wenn man weiter knirscht, zumindest nicht die Zähne beschädigen. Viel tun, außer das, was sie sagen, sich versuchen zu entspannen. Fallen mir so Dinge wie Yoga ein oder ähnliches. Das kann man natürlich machen. Viel mehr kann ich jetzt aber an der Stelle Ihnen auch nicht raten. Alles, was medikamentös ist, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
Bleaching, ja oder nein?
Bleaching kann man machen. Die modernen Bleaching-Gels sind mittlerweile gut untersucht und machen, wenn sie richtig angewendet werden, nahezu keine Schäden. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, aber nahezu keine Schäden an den Zähnen. Wenn man sich die Zähne irgendwie ästhetisch verändern lassen will, dann ist Bleaching sicherlich fast das am wenigsten invasivste, was man tun kann.
Erhellend. Schlechter Übergang, ich weiß, war diese Stunde mit Ihnen. Vielen, vielen herzlichen Dank im Namen von ganz SWR Dreiland, Professor Fack-Schwendicke, und Grüße nach München an die Uni.
Vielen Dank.